Ja, einen schönen Sonntag wieder zu unserem Sonntagsspaziergang. Ich glaube, ich muss mich kaum mehr vorstellen. Die meisten kennen mich ja schon, Jörg Schmidt. Bin im Moment beim Aktionsbündnis Castor Widerstand und bei den Ärzten zur Verhütung des Atomkrieges vor allen Dingen engagiert. Ich habe mir für heute vorgenommen, mal in ein schwieriges Thema einzuführen. Schwierig deshalb, weil die Stellungnahmen zur Endlagerkommission innerhalb der Verbände der Anti-AKW-Bewegung nicht einheitlich sind. Das ist auch hier vor Ort ein Stück weit so. Und ich hoffe und ich bitte euch alle, das so zu verstehen, dass es ein Diskussionsbeitrag ist, der auch zur weiteren Diskussion einladen soll, auch zu dem, sich in den unterschiedlichen Positionen auszutauschen, was es bedeutet, sich in bestimmten politischen Prozessen wie einzubringen, welche Fallenmöglichkeit dort bestehen, aber natürlich auch immer das Abwägen, welche Möglichkeiten. Das Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckar-Westheim, auch die Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges und eine Vielzahl anderer Bürgerinitiativen und Anti-Atom-Gruppen als auch Verbände haben die Beteiligung an der Kommission zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle aus guten Gründen abgelehnt. Wir als Aktionsbündnis stellen dazu fest, die Unmengen an radioaktivem Atommüll sind das Erbe einer verfehlten Energie- und Umweltpolitik, wie sie über Jahrzehnte von den Regierenden gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt wurde. Ihr alle wisst, hohe Gewinne waren den Atomenergiekonzernen immer garantiert und die atomaren Folgekosten sollten absehbar, aber immer vom einzelnen Bürger getragen werden und nicht mehr von den Verursachern. Insofern hat uns die Initiative der Energieversorger sozusagen quasi die Verantwortung für die noch laufenden Meiler und die Stilllegung für die laufenden Meiler, sozusagen diese Verantwortung abzugeben und sozusagen in politische Hände zu legen, hat uns nicht überrascht, weil immer dann, wenn es Geld kostet, schleichen sich die Energiekonzerne aus der Verantwortung. Inhaltliche Vorfestlegung, wie sie jetzt in der Besetzung der Kommission, da komme ich gleich noch dazu, in der Frage des Standortauswahlgesetzes sowie in der Errichtung eines Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung bereits gefallen sind, machen uns misstrauisch gegenüber den politischen Absichten der Akteure, die uns aus der Umweltschutzbewegung in diese Endlagerfindung einbeziehen wollen. Ein zentraler Kritikpunkt, insbesondere der Umweltverbände und der Bürgerinitiativen, war, dass zunächst mal der Bundestag bereits ein Gesetz verabschiedet hat und die Kommission erst danach die Arbeit aufnimmt. Dabei soll das Kommissionsergebnis eigentlich das Gesetz erst modifizieren können. Insofern ist das eine falsche Reihenfolge, weil die politischen Akteure werden ein einmal beschlossenes Gesetz nicht mehr verändern. Die Struktur der Kommission wurde, die wenigsten können das vielleicht noch zusammenfügen, weil es doch ein Prozess ist, der über Jahrzehnte jetzt gegangen ist. Dieser Prozess hat begonnen in den sogenannten Küchengesprächen, damals noch mit Altmaier und Trittin. Man muss sagen, dass die Art und Weise, wie ein politischer Kompromiss zwischen den großen Parteien bezogen auf Energiepolitik gesucht wurde, schon lange, lange im Vorhinein bestanden hat. Wir als Initiativen, die uns auch um die Stilllegung des Reaktor 1 kümmern, müssen eben auch feststellen, dass die wesentlichen Sauereien, in Anführungszeichen, die wir beim Freimessen von Atommüll festzustellen haben, schon unter Rot-Grün festgelegt und festgezurrt worden sind. Schon damals waren immer wieder Ausgleichsgespräche im Raum, das alles ist ein jahrzehntelanger Prozess, der macht uns eben auch so misstrauisch, wenn jetzt plötzlich die politischen Entscheidungsträger sagen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Meinung. Und wir nehmen sie vor allen Dingen ernst, so wird ja immer wieder gesagt. Diese Kommission wurde also im Sinne einer inneren Machtbalance zugunsten der Industrielobby ausgehandelt. Damit kann in der Kommission nicht ergebnisoffen diskutiert werden. Und auch die in letzter Minute noch vorgenommenen Korrekturen, dass ein Co-Vorsitzender noch hineingenommen wurde, ändert letztlich an unserer Kritik nichts. Wir bewerten das als ausschließlich kosmetisch zu bewertende Veränderung. Den Umweltgruppen wird in dieser Kommission nur eine marginale Rolle eingeräumt. Gleichwohl werden sie aber für ein absehbares Mehrheitsergebnis, das unter Umständen aller Voraussicht nach doch Gorleben sein wird, in Haftung genommen werden, ob sie dies wollen oder nicht. Und das Problem dabei ist, und das ist oft schwierig zu kommunizieren, dass durch diese zwei Plätze in dieser Kommission, die den Umweltverbänden sozusagen zur Verfügung gestellt worden sind, dass nach außen hin kommuniziert wird, die Anti-Atom-Bewegung ist jetzt also in den Diskussionen beteiligt und eingebunden. Dabei ist es so gewesen, dass der BUND einen dieser Plätze nach schwierigen, auch internen Diskussionen, das muss ich so konstatieren, eingenommen hat und auch die Deutsche Umweltstiftung. Beide sind zwar immer in einem bestimmten Sinn auch Teil der Anti-AKW-Bewegung gewesen, sie sind aber nicht die Anti-AKW-Bewegung. Zur Besetzungsliste will ich Ihnen kurz mitteilen, dass am 10. und 11. April dieses Jahres der Bundestag ohne Aussprache die Mitglieder der Kommission und ich sage immer Endlagerkommission, formal heißt sie Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe nach dem Standortauswahlgesetz bestimmt hat. Es ist so, dass 8 Abgeordnete vom Bundestag daran teilnehmen. Hier für uns wichtig, dass Ute Vogt von der SPD, die ist ja Stuttgarter Abgeordnete, dabei sein wird, Sylvia Kotting-Uhl von den Grünen und Stäbel von den Linken. Es sind auch 8 weitere Landespolitiker dabei. Hier für uns wichtig, dass unser in Anführungszeichen Umweltminister Franz Untersteller auch dabei ist. Im Weiteren nehmen sogenannte unabhängige Wissenschaftler, die per Akklamation festgelegt wurden, auch an dieser Kommission teil. Sie sind dann auch stimmberechtigt. Um wen handelt es sich nun, wenn ich die Vertreterliste der Wissenschaftler mir anschaue? Zum einen, es handelt sich um Bruno Tomauske, Ex-Atommanager und Ex-Chef der Vattenfall, des Vattenfall-AKWs Brunsbüttel und auch in Krümmel. Viele von euch kennen ihn noch, als er Abteilungsleiter beim Bundesamt für Strahlenschutz war. Interessanterweise hat er sich dort insbesondere für den Bau von Zwischenlagern eingesetzt. Das war damals eine ganz wesentliche politische Entscheidung, um den Entsorgungsnachweis für die Atomanlagen in die Zukunft weiterzuführen. Interessant auch, dass er, nachdem er das durchgesetzt hat, direkt zu dem AKW-Betreiber Vattenfall gegangen ist, hat seine Stelle beim Bundesamt gekündigt. Weiterhin interessant ist, dass er bei Vattenfall ausscheiden musste, weil er sozusagen organisatorisch Störfälle nicht bewältigt hat. Er ist aber weiterhin auf der Gehaltsliste der RWE, so muss man das sagen, weil diese finanziert ihm einen universitären Lehrstuhl an der Universität in Aachen und er ist Leiter des dortigen Instituts für nukleare Entsorgung und Techniktransfer. Er hat selber auch noch eine private Beraterfirma und er hat dort zum Beispiel 1 Million Euro für einen Beitrag zur Sicherheitsanalyse in Gorleben erhalten. Er selber hält Gorleben für geeignet. Tomauske ist darüber hinaus Mitglied im Präsidium des Deutschen Atomforums. Dieser Mann zählt als Wissenschaftler, und zwar als neutraler Wissenschaftler. Wer zählt denn sonst noch dazu? Hubert Steimkemper zählt dazu. Er ist ebenfalls kein Wissenschaftler, sondern er ist Verwaltungsjurist. Er ist im Umweltministerium beschäftigt und gilt dort als Atomhardliner. Wer ist sonst noch als Wissenschaftler benannt? Hartmut Gassner. Viele von euch kennen ihn noch aus den Anhörungen und Erörterungsverfahren zum Zwischenlager. Der ist auch kein Wissenschaftler, sondern der ist Rechtsanwalt beim BFS, Jurist. Und wie gesagt, er hat hier die Verfahren maßgeblich zur Zwischenlagerung mitbestimmt. Ein Wissenschaftler, Wolfgang Kudler, ist Bauingenieur. Er selber hält aber ein eigenes profitträchtiges Patent zum Verschluss von Stollen in Salzgestein. Armin Grunwald, jetzt sind wir schon bei 1, 2, 3, 4, 5, beim fünften Mitglied, übrigens alles nur Männer. Er ist Institutsleiter am KIT, das ja umbenannt worden ist. Früher hieß es Kernforschungszentrum Karlsruhe, und genau in dieser Hinsicht forscht Armin Grunwald weiter. Er betreibt heute vor allen Dingen Transmutationsforschung. Ein weiterer Wissenschaftler ist Michael Seiler vom Öko-Institut. Bei ihm ist es mittlerweile so, dass man sagen muss, er hat die Seiten gewechselt. Ich sage es mal so, das Öko-Institut ist mittlerweile hauptsächlich für die politischen Auftragsgeber in CDU, CSU, SPD und Grünen beschäftigt. Er selber hat sich auch für Gorleben ausgesprochen. Er selber ist im Gespräch als Präsident dieses neuen Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung, das bereits in diesem Endlagersuchgesetz enthalten ist, und das wird eben im Moment auch aufgebaut. Insgesamt muss man also sagen, wissenschaftliche Expertise, insbesondere im Bereich Strahlenschutz, was das für Auswirkungen auf die Bevölkerung hat, besitzt dort niemand. Seitens der Wissenschaftler, der Wissenschaftsliste, muss man sagen, es ist eine falsche Besetzung. Es ist vor allen Dingen keine neutrale wissenschaftliche Besetzung, sondern es sind alle politisch vorfestgelegte Mitglieder. Es gibt auch Vertreter der Zivilgesellschaft, so wird es benannt. Das ist so, dass als Vertreter der Wirtschaft wurde gewählt Dr. Ralf Güldner. Er ist Präsident des Deutschen Atomforums und sitzt eben dort mit Tomauske im Vorstand. Für die Gewerkschaften wurde benannt Eberhard Ott, ist bei Verdi und ist aber gleichzeitig bei der IG Bausteine Chemie und Energie, der die Bergleute in Gorleben auch angehören. In der Vergangenheit war genau dieser Gewerkschaftsflügel immer für die weitere Kohleoption und immer für die atomare Energieversorgungsoption gestanden. Als Kirchenvertreter fungiert Georg Milbrath, CDU, ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen und völlig unbelastet mit dem Thema Atomenergie, Atommüll. Der hat keine Ahnung davon. Das ist insofern wichtig, das werde ich nachher noch kurz... und wie viele Jahre hat er nicht praktiziert? Ist er noch tatsächlich für den Strahlenschutz interessiert? Aber danke für den Hinweis. Wir werden sehen. Bisher ist es so, dass, und das werde ich gleich nochmal benennen, es gibt einen ersten Mitschrift, eine erste Zusammenfassung dieser ersten Kommissionssitzung, auf die will ich aber erst später noch eingehen. Prinzipiell muss man noch mal sagen, dass das bereits ab gesegnete Gesetz. Praktisch allein das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung für den hoch-, mittel- und schwachaktiven Müll für zuständig erklärt. Es befasst sich im Kern mit genau den gleichen Fragestellungen wie die Kommission und es wird personell gut ausgestattet, einfach Fakten schaffen. Es ist darüber hinaus wichtig, und das war in der Diskussion immer wieder das eines der weiteren hauptsächlichen Themen, dass in der Kommission nur über den hochradioaktiven Müll gesprochen werden soll. Dabei steht jetzt durch den anstehenden Rückbau oder Abriss der AKWs gewaltige Mengen an radioaktivem Müll an, zu klären, wohin damit. Und nur mit diesen 5% hochradioaktiven Müll darf sich die Kommission befassen. 95% des radioaktiven Mülls und des Abrissmülls werden außerhalb in diesem Bundesamt für kerntechnische Entsorgung zentriert und die Kommission hat sich dort nicht mit zu beschäftigen. Das sehen wir insbesondere als großen Mangel in der Kommission an. Die Kommission traf sich jetzt zum ersten Mal Ende Mai. Wichtig, dass zur Auftaktssitzung mehrere Mitglieder gar nicht erschienen sind. Der Georg Mildbrandt, also Arzt und ehemaliger Ministerpräsident, war gar nicht anwesend, hat sich dafür nicht so sehr interessiert. Und auch andere von den Ländern, Ländervertreter waren auch nicht anwesend. Ja. Genau, weil innerhalb dieser Vertreter der Länder und des Bundes können auch jeweils Stellvertreter dann teilnehmen. Die teilen das sozusagen in sich auf, sodass auch die Frage ist, wie konstant und kontinuierlich werden denn in der Kommission dann tatsächlich Diskussionsprozesse möglich sein. Ein ganz zentrales Thema war ja immer wieder, wie wird denn eigentlich innerhalb der Kommission entschieden? In einer Erklärung, die ja auch wichtig war für den BUND, zumindest wird es immer so dargestellt, dass dem Endlagersuchgesetz eine Deklaration sozusagen vorgestellt wurde innerhalb des Parlaments, dass man an einem Dialog mit den Bürgern und den Initiativen interessiert sei. Wie entscheidet nun aber die Kommission? Zunächst mal wurde öffentlich immer wieder behauptet, die Kommission entscheidet im Konsens. Wie dieser Konsens nun aussieht, wurde gleich in der ersten Sitzung deutlich, weil die Vorsitzende Ursula Heinen-Esser von der CDU stellte eben fest, dass ein Konsens über die Geschäftsordnung nicht so einfach jetzt herstellbar ist und erklärte dann eben, dass man das dann eben beim nächsten Mal endgültig abzustimmen hat. Und sie erklärte dann noch später, Konsensentscheidungen müssten ja nicht einstimmig sein. Damit ist natürlich das mehr oder weniger konterkariert und unsere Befürchtungen scheinen sich doch deutlich zu bestätigen. Wir sehen in einer so gestalteten Kommission keinen Neustart in Richtung der von uns geforderten Bürgerbeteiligung. Nochmal zusammenfassend, wir hatten ja gefordert, dass das geplante Endlagerungsgesetz zunächst mal ausgesetzt und nicht verabschiedet wird und dass zunächst mal die Kommission gebildet werden sollte, und zwar ohne Parteiproporz, damit es dann tatsächlich dort zu einer ernstzunehmenden Auseinandersetzung über die widersprüchlichen gesellschaftlichen Haltungen zur Atomkraft und zum Atommüll kommen kann. Das Konsensprinzip schien uns auch ganz wesentlich zu sein, sowie immer wieder die Transparenz des Dialogs. Nur eine so strukturierte Kommission kann überhaupt gesellschaftlich akzeptierte Lagerkriterien erarbeiten. Leider Aber das ist eben auch die Wirklichkeit in unserem Land, sind dort die politisch Verantwortlichen nicht wirklich interessiert. Innerhalb des Endlagersuchgesetzes gibt es einen extra Passus zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich will den kurz mal vorlesen. Paragraph 9 innerhalb dieses Gesetzes bezieht sich ausschließlich mit Grundsätzen zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Hier wird vor allen Dingen dann benannt, dass das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung und alle Vorhabenträger dafür sorgen sollen, dass die Öffentlichkeit frühzeitig und möglichst umfassend und systematisch unterrichtet werden. Dabei ist der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Es wird betont, dass es ein dialogorientierter Prozess sei. Es werden ganz konkret Bürgerdialoge jetzt vorgeschlagen, die dazu führen sollen, dass in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen an den in Betracht kommenden Standorten und Standortregionen, immer wieder Diskussionen mit den Bürgern entstehen können. Diese Bürgerdialoge, diese Form der Öffentlichkeitsbeteiligung erleben wir in Baden-Württemberg schon länger. Die grün-rote Regierung hier verkauft uns Bürgerdialoge, Infokommissionen unter einem ähnlichen Bild. Das heißt, wir haben das Recht, als Bürger, als Umweltbewegung Stellung zu beziehen, mehr aber auch nicht. Wir haben das Recht, Fragen stellen zu dürfen, mehr aber auch nicht. Die Infokommission hier, die hier als eines der ersten Handlungen vom Umweltminister Untersteller eingeführt worden ist, dort wurde sichtbar, dass man Fragen stellen darf, ich hatte das erwähnt, aber welche Antworten man bekommt, das ist offen. Welche Transparenz dort besteht, ob man tatsächlich jedes Papier zu Gesicht bekommt oder nur das, was einem reduziert vorgegeben wird, das ist eben immer wieder die Frage. Solange Bürgerbeteiligung keinen Rechtsanspruch enthält, sozusagen, ist sie missbräuchlich zu benutzen. Und das ist etwas, das ist sozusagen der allgemeine Rahmen, der die Endlagersuchkommission, der aber insgesamt auch uns als Anti-AKW-Bewegung nochmal wirklich auffordert, intern mit den verschiedenen Gruppen zu diskutieren, wie sehen wir die Öffentlichkeitsarbeit, wie sehen wir das Beteiligungsmodell, das uns im Moment von den Parteien angeboten wird, und wie können wir es schaffen, dass wir nicht, und das ist ja mit der Endlagerkommission geschehen, uns auseinanderdividieren lassen. Das, glaube ich, ist die Fragestellung, die uns diese Endlagersuchkommission, in die uns diese Endlagersuchkommission jetzt auch wirklich als Anti-AKW-Bewegung hineinbringt. Der BUND als wirklich großer Verband hat sich ja zunächst solidarisch in den Diskussionen mit der gesamten Anti-AKW-Bewegung verhalten. Es gab eine Bundesdelegiertenkonferenz, die das auch abgesegnet hat, als sozusagen Ausdruck auch der Basis des BUND. Dieser Beschluss wurde sozusagen auf einer natürlich institutionellen Ebene, nämlich durch Funktionäre des BUND, rückgängig gemacht. Ich sehe dort vor allen Dingen, ich verstehe das als Ausdruck der politischen Einflussnahme auf den BUND. Und da kann ich allerdings auch nur die einzelnen BUND-Mitglieder, vielleicht sind ja einige hier, auffordern, diese Diskussion innerhalb des BUND nochmal wirklich zu führen. Wer hat eigentlich das Sagen? im BUND? Was bedeutet es, wenn zum Beispiel die Landesvorsitzende Dahlbender zwei Hüte aufhat? Sie ist auf der einen Seite Landesvorsitzende und auf der anderen Seite ist sie Funktionsträgerin der SPD. Dass dann in solchen Situationen Misstrauen schafft, nach welchem Hut hat sie denn eigentlich entschieden oder hat sie mitentschieden, dass diese Fragen nicht mehr auftauchen, müsste ein interner Klärungsprozess innerhalb des BUNDs möglicherweise bewirken können. Inwieweit Funktionsträger eben nicht parteilich gebunden sein dürfen. Das halte ich für eine ganz wichtige Fragestellung, weil gerade hier am Standort in Neckarwestheim sind wir doch sehr eng verbunden mit dem BUND in den konkreten Arbeiten. Den Scoping-Termin zum Abriss des GKN1 haben wir zusammen mit dem BUND gemacht. Der BUND ist Teil des Atomerbe Neckarwestheims, das heißt einer Struktur, in der Bürgerinitiativen und eben auch der BUND kritisch das Vorhaben hier der NBW auch verfolgen. Unsere ganze Trägerkreisarbeit, die wir seit bald einem halben Jahrzehnt hier erfolgreich zu uns zu großen Demonstrationen gebracht hat nach Fukushima, das ist alles gefährdet, wenn der BUND sich nicht eindeutiger auch im Sinne der Anti-AKW-Bewegung und der Solidarität mit der Anti-AKW-Bewegung verhält. Das ist auch wirklich ein großes Problem und ich würde Sie alle einfach auch die Verantwortung beim BUND haben, bitten, das durch Briefe, Protestnoten in den Kreisverbänden und Ortsverbänden dann dort zu diskutieren. Wir als Aktionsbündnis Neckarwestheim nehmen an diesen Öffentlichkeitsbeteiligungsformen nicht teil. Das heißt, auch an der Infokommission, die hier am Standort eingerichtet worden ist, nehmen wir nicht teil. Andere Bürgerinitiativen hier am Ort nehmen daran teil. Auch da sehe ich jetzt Handlungsbedarf, dass wir nochmal miteinander tatsächlich das Für und das Wider diskutieren und zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Für mich kann die nur aussehen, dass sich die Bürgerinitiativen vielleicht aufgrund der Diskussion jetzt zum Endlagersuchgesetz und zur Endlagerkommission auch aus der Infokommission verabschieden sollten, weil wir stehen nicht dafür zur Verfügung, sozusagen der Atomlobby und den mit ihnen verbundenen Politikern ein demokratisches Feigenblatt abzugeben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sehen die Aufgabe in der Vertretung der Interessen der Bevölkerung gegen die Profitinteressen der Konzerne. Insofern ist das ein Thema, das noch die nächsten Male weitergehen wird. Wir werden immer wieder auch von den Endlagerkommissionen berichten. Wer sich interessiert, die Endlagerkommission hat mittlerweile eine eigene Homepage. Dort sind auch teilweise Videos von den Sitzungen werden dort eingestellt werden. Es sind dort die Hintergrundpapiere eingestellt oder sollen eingestellt werden. Wobei auch hier es zunächst mal nur Absichtserklärungen sind. Bruno Tomauske in seiner Art, also als AKW-Hardliner und Lobbyist, hat schon gleich in der ersten Sitzung deutlich gemacht, dass man ja eigentlich die Bevölkerung nicht so unbedingt teilhaben lassen müsse. Es würde ja reichen, wenn man sie dann mit dem Ergebnis der Kommission sozusagen konfrontiert. Vorher würde er das nicht unbedingt notwendig erachten und damit ist er natürlich nicht allein. Das heißt auch schon, es wird dieser Dialog, diese Transparenz ist sozusagen schon mit dem Beginn der ersten Sitzung genau dort angelangt, wo wir es schon immer vermutet haben, dass sie anlangen wird. Es ist sozusagen eine Pseudokommission. Die eigentlichen Entscheidungen werden woanders getroffen werden. Und das versuchen wir jetzt als Anti-AKW-Bewegung, die sich nicht daran beteiligt, immer wieder deutlich zu machen, indem wir jetzt in den entsprechenden Atommüllkonferenzen genau auf die Art und Weise, wie die Kommission jetzt arbeitet, immer wieder Bezug nehmen werden. Ja, das als ein vielleicht größeres Thema. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Ich glaube, es ist so eine offene Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Und ich glaube, da ist jeder Einzelne von euch dann auch wirklich aufgefordert, sich zu beteiligen. Vielen Dank.